Vielfalt im Impro-Theater mit Reto von Tiltänik und Gästen.
Willkommen zu einer weiteren Folge von Figurenvielfalt im Impro-Theater. Heute geht es um den Figurenzugang Archetyp. Ich bin Reto, ich mache eine MIS-Thesis an der Zürcher Hochschule der Künste und spiele schon seit vielen, vielen Jahren Improvisationstheater. Mir gegenüber sitzt Michael aus der gleichen Theatergruppe wie ich von Tiltänik. Michael, kurze Frage, wer bist du?
Ja, mein Name ist Michael, wie gesagt, und ich spiele ebenfalls seit vielen, 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 vielen Jahren schon Impro-Theater. Und
ja, also 26 sind es.
26, um genau zu sein, das klingt nach wahnsinnig viel. Ja, das sind auch sehr viele. Ja, und da durfte ich doch einige Erfahrungen sammeln in dieser Zeit.
Jetzt, wir sind zusammen ja schon 18 Jahre unterwegs, beziehungsweise auch auf der Bühne schon. Und wir kommen ja immer wieder an das Thema hin, was könnte man für intelligente, differenzierte, tiefgründige, traurige Figuren spielen. Und eines der Konzepte, das ich im Rahmen meiner Thesis aufgeworfen habe, auch bei uns in den Proben, sind die Archetypen. Michael, vielleicht zuerst mal die Frage, was sind denn Archetypen?
Nun, Archetypen sind Figurentypen eigentlich, welche ja sozusagen in jeder Geschichte in irgendeiner Form vorkommen. Zum Beispiel der Held. Also eigentlich jede Geschichte benötigt schlussendlich einen Helden, um den es in der Geschichte geht.
Genau, falls wir die weibliche Form oder die geschlechtsneutrale Form ja nicht brauchen, noch den Hinweis, in den meisten Literatursachen werden die Sachen als männliche Form deklariert, deshalb kann es gut sein, man möge es uns verzeihen, dass wir nicht immer beide Formen brauchen. Ja, es ist wirklich so eine Art Urbild, hätte ich jetzt gesagt. C.G. Jung hat es ja auch schon so beschrieben, dass es so ein kollektives Muster ist, das sich durch viele Geschichten in vielen Kulturen, wenn nicht in fast allen Kulturen durchzieht, von Mythologien, von China bis durch zur Odyssee, bis zu Star Wars, haben wir heute eigentlich wirklich diese Urtypen drin. Und diese Muster, die wiederholen sich auch, so sie bestehen auf der Bühne ja bewusst und unbewusst. Und aber warum könnten jetzt diese Archetypen, wir kommen nachher dazu, was es für welche gibt, für Impro-Spieler interessant sein?
Es ist ja interessant, wenn sich die Impro-Spieler bewusst sind, dass auch wenn sie natürlich spontan drauf losspielen und grundsätzlich ist die Idee ja auch, den Kopf dabei auszuschalten, sich doch dabei bewusst sind, was für Archetypen sie momentan gerade spielen, sei es eben zum Beispiel der Held, der schon erwähnt worden ist, aber natürlich auch der Nemesis, der Antiheld, der Bösewicht, eine sehr wichtige Rolle. Gerade eine Geschichte, die vielleicht, sagen wir mal, eine Alltagshandlung, es beginnt alles in einem normalen Alltagskontext. Irgendwann muss ja mal etwas passieren und da hilft es, wenn die Spieler sich bewusst sind, ah, Moment, jetzt muss jemand rein, der zum Beispiel einen Nemesis übernimmt.
Gehen wir doch gerade auf die verschiedenen Archetypen ein, damit wir ein bisschen Sprachkontext nachher für die Hörenden haben. Jetzt hast du geredet vom Helden-Protagonisten. Der Held, die Heldin, die Protagonistin hat welche Aufgabe in einer Impro-Szene? Es kommt in jeder Impro-Szene eine Heldin oder ein Held vor. Auch in kurzen Formaten, behaupte ich jetzt mal. Was würdest du sagen, was macht den Held, die Heldin aus?
Das ist die Hauptfigur der Geschichte. Darum dreht sie sich und ich würde mal sagen, das ist auch die Figur, mit der sich das Publikum mal in erster Linie identifizieren sollte. Und mit dieser Figur wird mitgefiebert. Es geht darum, was erreicht diese Figur? Wo geht es mit dieser hin? Die Hauptfigur an sich.
Und sie, also vielfach, wenn das Format dann auch länger wird, so sagen wir mal 10 Minuten bis eine Stunde oder 2 Stunden, dann fehlt sie natürlich auch. Sie hat auch Herausforderungen, an denen sie wachsen muss, um schlussendlich ihre Lebensaufgabe oder gegen den Antagonisten antreten zu können.
Ja, genau, das ist sehr wichtig. Und gerade dieses Wachsen, da kommt eigentlich schon unsere nächste Figur ins Spiel. Das ist der Mentor, die Mentorin, je nachdem. Das ist die Figur, welche den Helden, die Helden zum Wachsen bringt. Dabei lernt sie etwas, geht sie einen Schritt weiter, entwickelt sie sich weiter.
Genau, bleiben wir noch mal rasch beim Helden. Beim Helden ist es ja so, es gibt die verschiedene Typen Helden. Also es gibt die Helden, die wirklich sagen, ich habe eine Aufgabe bekommen, ich muss das und das organisieren, damit meine kranke Mutter wieder auf die Beine kommt. Es gibt aber auch den Anti-Helden.
Genau, der Anti-Held, die Anti-Heldin, das ist ein sehr beliebtes Mittel, gerade wenn es eben darum geht, dass diese Figur sich weiterentwickelt. wahrscheinlich eben von einer Anti-Heldin-Helden zu einer Heldin oder Helden schlussendlich. Eben zum Beispiel vielleicht, indem sie auf einen Mentor oder eine Mentorin trifft und sich weiterentwickelt.
Also wenn wir jetzt klassische Helden haben, da können wir praktisch alle Geschichten ausführen, von Herr der Ringe bis zu Star Wars. Aber beim Anti-Helden hätte ich jetzt gesagt, typischer Anti-Held für mich ist eigentlich Deadpool.
Ja, Deadpool ist ein gutes Beispiel für einen Anti-Held. Eigentlich aber auch, wenn wir gerade zurück, weil du jetzt Herr der Ringe angesprochen hast, ist Frodo ist eigentlich auch nicht von Anfang an ein Held. Er wird eigentlich in diese Rolle gedrängt und wird dann erst langsam zum Helden. Oder gerade auch Bilbo Beutlin, der will zu Anfang ja überhaupt nicht mitmachen bei diesen ganzen Abenteuern, wird dann erst zum Helden während dieser ganzen Geschichte.
Machen wir es doch gerade an Herr der Ringe fest. Wenn wir jetzt beim Mentor ankommen, wer ist dann der Mentor im Herr der Ringe?
Gandalf ist eine schöne Rolle von einem Mentor, jetzt gerade bei Frodo, wie er natürlich ihm unter die Arme greift und ihn lehrt und ihn also, weiterbringt.
Also man könnte sagen, es ist eine Art Lehrer, eine Art Meister, eine Art Vorbild.
Ja, unbedingt. Ja, eigentlich die ganzen Gefährten sind in ihrer Weise jeweils auch Mentoren für Frodo.
Ja, was aber wichtig ist, der Mentor muss sich irgendwann lösen oder der Held muss irgendwann sich vom Mentor lösen, um über ihn hinauswachsen zu können in Geschichten. Also Gandalf geht irgendwann, dass Frodo alleine sich auf den Weg machen kann nach Mordor mit Sam, um den Ring zu zerstören. Auch bei Star Wars, Yoda unterrichtet Luke in den Sümpfen und irgendwann muss aber er alleine weitergehen ohne Yoda.
Ja, richtig. Das ist ein wichtiger Schritt, sich vom Mentor oder der Mentorin wieder zu lösen und eigentlich das Gelernte dann auch ja, umzusetzen in den nächsten Abenteuer.
Ist denn ein Held manchmal nicht auch eine Art ein Mentor, ein gescheiterter Held, eine Heldin, die versucht, das am Helden zu vermitteln, was er oder sie nicht erreicht hat, damit er oder sie weiterkommt als der Mentor selbst?
Das wird oft angedeutet eigentlich, dass es da Parallelen gibt. Quasi der Mentor erinnert sich vielleicht zurück an seine Jugend und denkt, genau so war ich damals auch, ich wusste noch nichts und auch ich brauchte damals einen Mentor, der mich weiterbrachte und jetzt übernehme ich diese Rolle als Mentor für diesen jungen Helden zum Beispiel.
Kommen wir zum Schatten, zum Antagonisten. Was ist denn im Vergleich zum Helden dort hervortretend im Archetyp?
Nun, es braucht ja in jeder Geschichte eigentlich einen Antagonisten. Sonst würde der Held ja einfach von A nach B durchspazieren. Nichts wäre ein Problem. Die Geschichte wäre wahrscheinlich in 5 Minuten bereits beendet. Es braucht somit einen Gegenspieler, der gegen den Helden hält, sozusagen.
Also ich würde sagen, jedes Märchen, das wir kennen, hat einen Schatten oder einen Antagonisten. Vom bösen Wolf beim Rotkäppchen bis zur
böse Hexe, ja.
Die Königin, die Schneewittchen um die 7 Berge bringen will. Dann auch in jedem Film, den wir irgendwie kennen, auch in Liebesfilmen gibt es häufig Antagonisten, wirklich. Es ist nicht nur so, dass es jetzt in Heldenreisen ist. Also es gibt jemand, der diese Liebe verhindern will.
Genau, oder der selber, sei es ein Nebenbuhler oder ja. Oft in diesem Falle vielleicht auch Eltern, die gegen diese Verbindung sind.
Ja, finde ich eine sehr wichtige Rolle. Ist auch sehr schön zu spielen.
Unbedingt, macht sehr viel Spaß, einen Antagonisten zu spielen.
Genau, ist meistens auch sehr nicht so publikumsverhaftet. Wie siehst du es denn, kann denn ein Antagonist auch die Hauptfigur in einem Impro-Spiel werden? Weil wenn wir zum Beispiel Joker anschauen, wie es Phoenix dargestellt hat im Film, ist ja eigentlich der Joker eigentlich ein tragischer Held, der zum Bösewicht wird. Aber wir identifizieren uns doch weit ein Stück mit ihm, weil er die Hauptfigur ist.
Es macht sehr viel Spaß, wenn vielleicht einmal eben die Sicht des Schatten dargestellt wird und vielleicht in der Tiefe gegangen wird. Warum ist denn dieser Schatten wirklich so böse? Wie ist es denn dazu gekommen? Und so kann es natürlich wirklich dazu kommen, dass man sich vielleicht stellenweise tatsächlich auch mit dem Antagonisten identifiziert. Es gibt ein schönes Impro-Spiel, wo man Märchen erzählt aus der Sicht des Bösewichten.
Ja, meistens das machen wir, ja.
Ein sehr lustiges Spiel aus dieser Sicht. Meistens wechselt das dann quasi die Rollen. Plötzlich wird dann eigentlich der Antagonist, wird dann zum Helden. Und der eigentliche Held der Geschichte wird möglicherweise sogar als Schatten dargestellt.
Genau, wie du das Format spontan ansprichst. Bei uns hat das einer gespielt und hat das Rumpelstilzchen dargestellt. Genau. Und er hat dann so gesagt, er war so verliebt in die Königstochter, für die er Gold, Stroh zu Gold gesponnen hat. Und hat dann so gesagt, ich will ein Kind von dir. Hat aber die Leute haben ihn dann missverstanden, weil er hat gesagt, er will das erstgeborene Kind für sich beanspruchen. Dabei ging es nur darum, dass er eigentlich gerne ein Kind gehabt hätte als Paar mit der Königstochter. Also ich finde, solche Sachen können auch sehr lustig sein.
Ja, Rumpelstilzchen ist sowieso ein eigentlich sehr interessantes Märchen. Jetzt Rumpelstilzchen ist gar nicht so der klassische Antagonist, wenn man genau mal betrachtet, was Rumpelstilzchen alles für diese Müllers Tochter macht, dann sind das meistens gute Dinge. Es hilft ihr fortan und es ist eigentlich überhaupt kein klassischer Schatten.
Weiterer spannender Archetyp ist ja der Herold.
Der Herold, genau. Der Herold ist die Figur, welche das eigentliche Abenteuer initiiert, welche die Botschaft an die Heldin oder den Helden trägt. Zum Beispiel, das kann ein Bote sein, der Bote des Königs, der den Helden beauftragt, die Prinzessin aus den Fängen des Drachen oder des Bösewichten und so weiter zu befreien. Oder in einem moderneren Setting vielleicht auch ein Arzt, ein Doktor, der eine Nachricht überbringt und schlussendlich diese ganze Geschichte auslöst.
Wenn der Held, die Heldin sich auf die Reise macht, trifft sie am Beginn oder während der Geschichte ja häufig auf Begleiter, Begleiterinnen. Bei Herr der Ringe haben wir es schon angeschnitten, sind es die Gefährten. Bei Luke Skywalker.
Ganz bestimmt natürlich auch Sam, oder? Ist ein sehr wichtiger Begleiter.
Dann in Star Wars würdest du sagen, typischer Begleiter sind
Han Solo.
Oder C-3PO, von mir aus auch. Wobei C-3PO eher der Sack ist, aber zu dem kommen wir noch. Und irgendwann muss sich aber, wie beim Mentor auch, der Held sich vom Begleiter, Gefährten lösen, um das Abenteuer am Schluss, die letzte finale Prüfung alleine zu bewerkstelligen.
Ja, der Begleiter kann auch als Mittel verwendet werden für einen Sieg des Schatten. Es kann zum Beispiel sein, dass der Antagonist die Begleiter oder Begleiter kidnappt und schlussendlich auch, dass dieser wird befreit werden muss. Ja. Und aber da ab diesem Punkt wird der Held dann das Abenteuer alleine bestehen müssen.
Also wir haben jetzt wieder davon geredet, wenn der Held in die Heldenreise eintritt, dass er einen Antagonisten braucht etc. Und jetzt gibt es ja ganz viele, Tasks, die er auf dem Weg hat, neben dem Schwellenhüter, die auf ihn warten könnten, die ihn immer wieder zurückwerfen. Zum Beispiel der Animus, die Anima, kann ihn beflügeln, aber auch zurückwerfen.
Genau, das ist eine sehr wichtige Figur. Da geht es natürlich um die Liebe und gerade auch bei improvisierten Geschichten oder generell bei Filmen und Geschichten überall. Die Liebe spielt immer eine sehr große Rolle. Also diese Figur kommt fast immer und überall eigentlich vor und kann ja auch vielleicht sogar der Grund sein, warum der Schatten so böse ist. Vielleicht will der Schatten die Geliebte für sich selber und der Held muss sie deswegen befreien.
Eine weitere schöne Task, die auf ihn warten kann, ist der Trickster als Archetyp.
Der Trickster, ja. Eine sehr interessante Figur, weil der Trickster weder auf der Seite des Helden steht, als auch nicht unbedingt auf der Seite des Schattens, sondern seine eigenen Ziele verfolgt. Zum Beispiel Loki wäre ein gutes Beispiel aus der Thor-Geschichte von Marvel. So. Und
der gestiefelte Kater.
Der gestiefelte Kater, obwohl der wahrscheinlich noch eher auf der Seite des Helden steht, grundsätzlich, oder nicht?
Ja, schon, aber er macht es mehr zu sein. Also der gestiefelte Kater kriegt dann diese Stiefel und erledigt für den Müllersohn dann diese Aufgaben, den Zauberer zu besiegen, ja, damit der Müllersohn die Prinzessin kriegen kann. Aber das ist reines Vergnügen, hätte ich jetzt gesagt. Das ist ja auch typisch für den Trickster. Es ist just for fun and pleasure, ja. Und nichts ernst.
Das kann die ganze Geschichte natürlich auch sehr witzig machen. Ja. Ein gut gespielter Trickster kann sehr viel Humor und Witz in eine Geschichte hineinbringen. Ja.
Aber es ist auch eine Art Prüfung für den Helden, ja, der auf ihn trifft.
Genau, es kann auch sehr viel Chaos entstehen durch den Trickster, welches dann vielleicht wieder überwunden werden muss durch den Helden.
Der Archetyp Sack kann den Helden, die Heldin ja auch zurückbremsen. Was ist das genau?
der Sack, genau wie du schon gesagt hast, bremst schlussendlich den Helden und die Heldin. Kann auch, das kann sehr witzig sein unter Umständen, kann aber vielleicht auch dazu führen, dass die Geschichte möglicherweise unnötig in die Länge gezogen wird. Deswegen glaube ich, gerade bei improvisierten Szenen, ja, wird oft auf den Sack verzichtet. Der kommt eigentlich relativ selten vor, weil man sich gerne mal im Kreis dreht, das vielleicht eine Schlaufe macht, die gar nicht nötig wäre und man das wahrscheinlich beim Improvisieren zumindest eher verhindern möchte. Obwohl es könnte auch sehr viel Lustiges daraus entstehen durch den Sack.
Gut, und die finale Prüfung ist ja dann gegen den Schatten wieder anzutreten, damit man am Schluss endlich wieder in seine Transformation als Heldin Helden machen kann. Das kann ganz verschieden aussehen. Also
ein großes Finale, ein Showdown braucht es auf alle Fälle, welches dann den Helden wirklich schlussendlich zum ultimativen Helden dann auch machen.
Was wir ja bei der Kindershow jeweils machen, wenn wir die Heldenreise wirklich so durchziehen mit den ganzen verschiedenen Prüfungen und so, wo die Archetypen dann irgendwann auch wirklich sehr spontan vorkommen oder nicht, wir lassen den Helden nochmal durch die Stationen rückwärts gehen. Also wenn er dann im finalen Schloss ist, wo der Bösewicht besiegt wurde, dann geht er nochmal am Trickster vorbei, nochmal am Sack vorbei, er trifft den Animus, nimmt ihn vielleicht mit in seine Welt zurück, ja, etc. Dass man wieso das Ganze rückwärts nochmal durchspielt, und das finde ich gerade für Kinder eine super Form.
Das ist ein schönes Element, ja, wie es zurückgeht, und schlussendlich befindet sich die Heldin dann auch wieder in seiner gewohnten Umgebung, aber ist natürlich durch diese ganze Geschichte, durch das Abenteuer, das er erlebt hat, verändert und im Idealfall glücklicher, ja.
Michael, für mich die erste Frage, so wie findet man denn ein gemeinsames Verständnis für Archetypen in einer Impro-Gruppe, wenn wir als Ensemble zusammenspielen?
Es ist interessant zu sehen, dass, wenn sich die Spieler bewusst sind, was sie denn eigentlich für eine Figur, was für eine Archetypfigur übernehmen, das geschieht oft völlig automatisch, sage ich mal, bei improvisierten Szenen. Wir spielen einfach drauf los und das kann dann spannend sein, das vielleicht auch im Nachhinein zu analysieren. Ja, wer hat denn jetzt welchen Archetypen übernommen? Automatisch einfach, weil daraus eine Geschichte entstanden ist. Man kann aber natürlich auch den umgekehrten Weg gehen, indem man von Anfang an festlegt, du bist die Heldin, der Held, und jetzt lassen wir mal zum Beispiel einen Trickster auf dich prallen und schauen mal, was passiert.
Genau, wir haben da unsere Memory-Karten, die ich selber gemacht habe, wo die Sachen draufstehen, und dann ziehen wir dann los und dann trifft zum Beispiel der Sack auf den Helden, und das muss dann gar nicht am Anfang der Geschichte sein, sondern irgendwo. Das kann aber auch so als Zweierszene gut funktionieren.
Ja, das sind sehr gute Übungen. Ja. Man muss ja nicht immer dann eine ganze Geschichte spielen, sondern einfach vielleicht irgendeine Szene aus einer Geschichte mittendrin.
Schön, den Faden möchte ich gerne aufnehmen, finde ich auch, was du vorher gesagt hast, wenn wir eine Szene spielen, etwa eine Minute, und dann unterbrechen wir und fragen ganz bewusst die Zuschauenden, wer ist jetzt nach einer Minute Held, Heldin dieser Szene?
Genau, wenn sich die Spieler das vielleicht noch gar nicht so bewusst sind, kann das auch aus einer Anfangsszene heraus entstehen. Und interessant ist dann auch, meistens wird es irgendwie klar für die Zuschauer, aha, diese Figur, die wollen wir jetzt sehen, die ist interessant, das ist unsere Heldin, unser Helden. Aber was hat denn die zweite Figur eigentlich für einen Archetypen übernommen?
Ja, Archetyp oder auch dann halt eben grundsätzlich eher den Support, um den Held, die Heldin auf die Reise zu schicken, zu prüfen, was auch immer. Und ich stelle immer wieder fest, häufig, nicht immer, aber häufig, wenn Szenen rumeiern, ist nicht klar, wer ist jetzt die Hauptfigur und wer bedient die Hauptfigur von außen. Deshalb finde ich das eine super Übung.
Genau.
Von Nicole Eriksen machen wir jeweils noch die Figurenaufstellung. Was ist für dich denn die Figurenaufstellung?
Figurenstellen, das funktioniert eigentlich so, dass eine Figur stellt sich nach vorne und definiert sich einmal als Held. Eben zum Beispiel, mein Name ist so und so, ich bin so und so weit so alt, ich führe eine Bäckerei zum Beispiel. Jetzt kommt ein zweiter Spieler dazu und übernimmt zum Beispiel den Antihelden, den Antagonisten natürlich, und sagt, Ich bin ebenfalls Bäcker, und diese Bäckerei ist mir ein Dorn im Auge, weil ich möchte diesen Standort nur für mich alleine. Deswegen, mein Ziel ist quasi, dass die da Konkurs macht. Und so stellt sich Spieler für Spieler dazu und übernimmt irgendeine Rolle. Da kommt eine Mentorin dazu, da kommt vielleicht dann ein Trickster dazu oder eben eine Liebesfigur, ein Animus. Und schlussendlich stehen alle in einer Reihe, und eigentlich ist die Geschichte fast schon klar in dem Moment, was da passieren muss irgendwie.
Für mich auch schön als Übung immer wieder zu überlegen, es bewusst anzuspielen oder für sich selber als Spielender am Spielrand zu entscheiden und das mitzunehmen, ist die anderen vier Figuren für Zugänge mitzunehmen. Also zum Beispiel, wenn ich den Schatten habe, sich bewusst zu überlegen, welchen Status hat dein Schatten? Was sagst du dazu?
Ja, der Schatten braucht auf alle Fälle einen hohen Status. Zumindest nach außen muss es so wirken, damit er gegen den Hellen angehen kann. Das kann aber auch interessant sein, falls wir den Schatten in einer Szene einmal genauer betrachten, dass sich vielleicht herausstellt, der ist eigentlich gar nicht in diesem wirklichen Hochstatus, das ist nur aufgesetzt. Der möchte vielleicht auch nur geliebt werden und hat innerlich eigentlich einen viel tieferen Status, als er nach außen vorgibt zu haben. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass nach außen ein hoher Status vertreten wird.
Was für ein Mantra hätte denn zum Beispiel der Archetyp Trickster?
Der Trickster, für den dreht sich alles um ihn selbst, also seine eigenen Interessen sind das Wichtigste. Also ein Mantra wäre zum Beispiel, ich bin das Wichtigste, ich bin das Zentrum des Universums. Ich möchte der Held sein, obwohl das vielleicht eben gar nicht sein kann in dieser Geschichte. Das ist ja oft dann eine egozentrische oder sogar egoistische Figur, die für die eigenen Interessen einsteht vor allem.
Welche Körperlichkeit hat für dich am ehesten einen Schwellenhüter?
Ja, klassisch ist ein Schwellenhüter eben ein, sagen wir mal, vielleicht ein Muskelpaket, ein großer, starker, vielleicht sogar ein Riese in dem Moment, der ein Tor bewacht, an dem man vorbeikommen muss.
Und was für eine Stimmlage oder Stimme hat für dich der Mentor?
Als Mentor sehe ich jetzt, das muss natürlich nicht so sein, aber ich sehe da automatisch jetzt in einem Gandalf vor mir, einen weisen alten Mann oder weise alte Frau auch. Deswegen vielleicht eher eine tiefe Stimme, auch eine ruhige Stimme. Ich denke, er sollte auf jeden Fall auch sympathisch wirken. Aber eben, es muss natürlich nicht so sein. Es ginge natürlich auch mit eine nervöse kleine Maus könnte auch genauso gut ein Mentor darstellen.
Wie sieht es denn aus mit Risiken von Archetypen? Also vielleicht, wenn wir es vergleichen, Archetypen, Stereotypen, was ist der Unterschied und wann ist es ein Archetyp und wann ist eher ein Stereotyp?
Archetypen sind diese wirklich klassischen Figuren, die in jeder Geschichte vorkommen, obwohl eben nicht unbedingt Figuren, sondern eben wirklich nur Figurentypen. Was das für eine Figur ist, ist eben völlig frei. Die sind völlig wandelbar. Wie gesagt, die kleine Maus kann auch ein Mentor sein. Bei Stereotypen, da denke ich eher an Klischees. Ist das auch so?
Ja, sehe ich auch so. Also Klischees und Überspitzungen, was halt Comedians viel brauchen.
Genau, die sind dann immer gleich. Eben im Unterschied zu Archetypen sind Stereotypen oft, das ist immer dasselbe.
Ich komme bewusst jetzt erst mit den drei anderen Archetypen jetzt in unser Gespräch, weil ich finde, da muss man auch aufpassen, dass die Archetypen nicht einfach nur Stereotyp dargestellt werden. Es geht um die drei Archetypen, die häufig so bei der Beginn der Szene, wenn der Held noch im Alltag zu finden ist und wo er auch wieder hin zurückkehrt, Mutter, Vater, Kind. Also Mutter eher das Fürsorgliche, Vater eher das autoritäre Strenge und das Kind eher das unschuldige Verspielte. Aber ich glaube, auch hier kann man ganz klar sagen, man kann nicht mehr sagen, der Vater ist jetzt nur genau das und die Mutter ist genau das. Es ist im gesellschaftlichen totalen Wandel.
Genau, es ist ja die Rolle, dieses Strenge oder das Fürsorgliche, das muss nicht unbedingt streng gleich männlich, fürsorglich gleich weiblich sein. Gerade jetzt, wo sich diese ganzen Geschlechterrollen sind viel mehr im Wandel als früher, kann das genauso gut das Fürsorgliche durch einen Mann dargestellt werden oder es kann auch eine sehr strenge Frau vorkommen. Mir kommt da jetzt Frau Rottenmeier von Heidi in Sinn, das wäre auch eine sehr, sehr strenge Vaterfigur quasi.
Ja, genau. Jetzt Formate, die man damit spielen kann, ist sicher die Heldenreise. Da würde ich euch sagen, informiert euch mal im Internet, gibt gute Sachen, das Archetypenspiel von Gunter Lösel. Oder was wir auch gespielt haben, sind Parabeln. Auf Parabeln gehen wir jetzt nicht bewusst ein. Wir haben das meistens ein Erzähler und wir haben ein Menschheitsthema. Zum Beispiel Rache war letztes Mal das Thema. Und der Erzähler geht dann so ein bisschen den Archetypen nach, was denn in der Szene alles vorkommen muss. Und wir hatten irgendwie eine Robbe, die von einem Fischer im Netz gefangen wurde und alle Robben rächen sich dann, wo der Fischer dann schlussendlich ins Netz kommt und die Robben ziehen ihn runter. Also das war auch so, das machen wir mittlerweile auch so. Das ist noch nicht so ganz deins. Du bist da noch nicht ganz so drin wie wir anderen, die wir das schon geprobt haben in der Probe.
Ja, richtig, ja.
Und das andere Format, das wir als Gruppe wirklich jetzt über ein Vierteljahr miteinander entwickelt haben, das auch eine Art Heldenreise ist, wo wir die Archetypen gut erkennen können, wo ich jetzt als letztes noch mit dir darauf eingehen will, ist das verflixte siebte Jahr. Eigentlich ursprünglich der Film mit Marilyn Monroe und als Format von Doug Nunn sind es liebende Paare, zwei, drei, vier, je nachdem wie viel die sich beim ersten Date treffen, dann nach einem Jahr nochmal oder nach einem Monat und dann im siebten Jahr und man schaut, welche Paare sind nach dem verflixten siebten Jahr noch zusammen. Wir haben uns überlegt, wir machen eine Heldenreise daraus. Gehen wir doch mal rasch durch, damit unsere Zuhörenden, wenn sie das auch machen wollen, diese Sorte Heldenreise, wie wir die aufgebaut haben. Also zum einen hat die Moderation zuerst mal begrüßt und dann hat sie jede Spielerin, jeden Spieler mit einem der anderen vier Zugänge ausgestattet. Ja, also Stimme, Sprache, Mantra.
Und, danach folgt ein Speeddate.
Mit dieser Vorgabe?
Mit diesen Vorgaben, also die Spieler haben aus diesen Vorgaben jeweils einen Charakter kreiert.
Also der Charakter kreiert, muss man sagen, noch einen kurzen Monolog vorher.
Ja, genau.
Und dann ins Speeddate, ja.
Kurzer Monolog zum Charakter, dass der schon einmal sitzt und dann ein Speeddate, diese Charaktere, die dann wild aufeinander treffen. Und danach überlassen wir die Entscheidung dem Publikum, welches dieser Paare interessiert schlussendlich uns. Welche Geschichte möchten wir sehen? Und wir wählen hier im Gegensatz zu anderen Arten dieses Formats eben nur ein Paar aus.
Genau. Und Sie haben bewusst die zwei zusammengewählt, die Sie eigentlich am meisten Angst voreinander hatten, war ja logisch. Genau. Und dann machen wir so eine Art Publikumsbeteiligung. Also die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten dann auf ihre Eintrittskarte draufschreiben, ja, sie schaffen es im siebten Jahr oder nein, dass es dann am Schluss eine Verlosung gibt, also eine Art Wetteinsatz. Ein Wetteinsatz, dass das Ganze noch ein bisschen eingetiefert wird. Und dann sieht man nachher das Paar beim ersten Date. Ihr hattet euer erstes Date auf dem Friedhof?
Ja, richtig. Ja, ich war damit ausgewählt als Paar. Das war dann auf dem Friedhof, genau. Und eben, wir verfolgen dann nur die Geschichte eines Paars. Die anderen Charaktere, alle anderen Spieler sind wieder frei von ihren Charakteren und können diverse Nebenrollen übernehmen.
Also man könnte eigentlich sagen, das Paar ist wie der Held, die Heldin.
Richtig, ja.
Und wir schauen, ob es das Paar als solches schafft. Es kann gut sein, dass sie sich auch mal trennen und jeder hat seine eigene Krisen und Prüfungen, die er oder sie meistern muss. Aber genau. Es geht darum, wie als Paar kommen sie ins siebte Jahr und so auch eine Heldenreise.
Wie bei der Heldenreise, wo es ja auch für den Helden und die Heldin ein Auf und Ab ist. Und ja. Es müssen Schwellen überwunden werden, aber werden oft vielleicht einmal nicht überwunden. Also es geht da ja nicht immer nur alles aufwärts genau. Und gut, funktioniert das hier eigentlich genau gleich mit diesem Paar.
Als weiterer Schritt haben wir dann wirklich nach dem ersten Date einen total offenen Reigen gemacht. Der Reigen kann auch Massenszenen beinhalten, Soloszenen, Zweierszenen. Und wir haben dann wirklich die sieben Jahre ganz in einer offenen Collage fast schon gespielt mit verschiedenen Archetypen. Wir hatten zum Beispiel den Antagonisten, das war dann ich. Du brauchtest, glaube ich, dringend Geld oder dein Freund.
Ja, mein Freund braucht dringend Geld.
Braucht dringend Geld und so. Und er hat dann halt von diversen Verwandten irgendwelche Organe besorgt auf nicht legalem Weg und mir die verkauft. Und ihr musstet mich am Schluss im finalen Kampf zusammen auch besiegen und du hast mich erschossen, glaube ich.
Ja, und zumindest entwaffnet.
Nein, ich bin gestorben.
Stimmt.
Genau, und unterdessen habt ihr ganz verschiedene andere Figuren kennengelernt. Also jemand anderen als zusätzlichen Animus hat jemand von euch mal ein bisschen angelacht. Dann hatten wir Vater-Mutter-Figuren.
Diverse Schwellenhüter.
Diverse Schwellenhüter, ja. Also vom Steueramt, weil halt die Schulden da sind etc. Oder von der Vormundschaftsbehörde bis zu... Also es gab auch einen kurzen Trickster, der sich selber dann auch immer zwischendurch wieder inszeniert hat. Begleiter, also gute Freunde von euch als Paar, die euch immer wieder gecoacht haben. Es kam ein Psychologe ins Spiel, der dann quasi eine Paartherapie in einer Krise mit euch unternommen hat.
Es kamen sehr viele Archetypen vor.
Ja, also es war wirklich wie aus dem Lehrbuch.
Wie aus dem Lehrbuch.
Genau, dann geht's ja in den Höhepunkt. Ich habe kurz vor dem Höhepunkt, wo als wir im siebten Jahr waren, unterbrochen als Moderator.
Richtig, ja. Und das quasi... Es geht darum, diesen Punkt jetzt eigentlich, dass die Moderation diesen Punkt ankündigt. Jetzt ist der entscheidende Punkt, werden sie es schaffen oder nicht?
Um die Spannung auch ein bisschen aufzubauen.
Richtig, ja. Und wir überlassen diese Entscheidung aber nicht dem Publikum. Wir entscheiden das, die Spieler entscheiden das in dem Moment selber. Was stimmt für sie, was passt für sie?
Als Figur?
Ja. Als Figur, wirklich. Werden sie es schaffen oder nicht? In unserem Fall haben wir es geschafft. Und...
habt auch einen Mord zusammen begangen, dann musste es das.
Genau, wir mussten das schlussendlich zusammen.
Und dann Schlussendlich geht es dann zur Verlosung. Also wir schauen, welche Leute haben für Ja gestimmt und für Nein. Bei unserem Fall war es jetzt für Ja und da haben wir dann Freigetränke in der Pause verlost.
Aber ich denke, du hast gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass 2/3 hattest du Ja.
Ja.
Etwa. Also die Leute möchten schon oder mindestens unsere Zuschauer.
Ja, unbewusst. Und sie hatten euch als Figuren ja erst im Speeddate gegenüber kennengelernt. Genau. Also man fiebert schon mit dem Held, der Held ihn mit mehrheitlich. Und dann haben wir als Zugabe noch die Zukunft des Paars gespielt.
Genau, das war der Abschluss schlussendlich vom Ganzen dann, ja. Wie ging es weiter? Was ist noch passiert danach?
Also dieses Beispiel des verflixten 7. Jahres euch einfach zu zeigen, die Heldenreise oder Archetypen müssen nicht nur in der klassischen Heldenreise vorkommen, man kann sie also gut auch in anderen Formaten einbauen oder dort entdecken, so wie in kurzen Szenen.
Und Michael, achtet einmal nur darauf, ihr werdet feststellen, dass ihr ganz viele Archetypen bereits spielt, weil sonst entstehen eigentlich keine Geschichten, wenn diese nicht vorhanden sind.
Schlussfrage an dich. Würdest du auch mir zustimmen, dass du sagst, wir haben jetzt die 5 Figurenzugänge gehabt dieses Jahr, haben wirklich ein Jahr lang damit geprobt, dass der Archetyp eigentlich fast der schwierigste Zugang ist?
Wenn man bewusst damit arbeitet, schon. Unbewusst würde ich nicht einmal sagen, weil man das unbewusst automatisch schon macht. Wie ich gerade gesagt habe, man spielt diese Archetypen automatisch, damit, wenn Geschichten entstehen, die improvisiert sind und funktionieren. Wenn man sich aber jedoch von vornherein vornimmt, ich spiele jetzt einen Trickster, dann ist schon die Gefahr auch da, dass man sich verkopft.
Oder die Hauptfigur übernimmt.
Oder sogar genau die Hauptfigur vielleicht überspielt und übernimmt. Genau. Wenn es mit dieser bewussten Entscheidung ist, denke ich, hast du recht, sehe ich das auch so, ist es schwierig. Aber unbewusst funktioniert das eigentlich fast schon automatisch.
Michael, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch.
Ich danke auf die Areto.
Danke fürs Zuhören. Lass dein Like da. Bei Fragen schreib dein Mail. Bis zum nächsten Mal.